Ich finde, wenn man ein bisschen den Gottesdienst verfolgt oder ja, den heute doch sehr umfassenden Mitteilungsteil, dann kann man sehen, dass Glaube persönlich ist. Glaube ist direkt. Mit Jesus Leben ist praktisch. Sei es, dass er Gebete hört und auch manchmal so erhört, wie wir es gerne hätten. Sei es, dass er uns in der stillen Zeit etwas zeigt. Sei es, dass er uns durch ja, schwierige Phasen durchführt und zum Ende hin auch da hinausführt, dass wir ihn neu erleben können. Sei es, dass er uns aufs Herz legt, dass wir für jemanden beten, der auf sein Lebensende zugeht und sich immer noch nicht für ihn entschieden hat. Glaube ist ja, sehr persönlich. Und heute soll es in der Predigt auch um aktiven Glauben gehen. Ich habe zu Beginn eine Frage an euch, die ihr bitte ja, einfach mal aus dem Bauch heraus beantwortet. Würdet ihr ein Buch von jemandem lesen, den Jesus als Satan bezeichnet hat? Wer würde so ein Buch nicht lesen? Also ihr würdet alle ein Buch lesen. Habt ihr schon gelesen? Genau. Dieselbe Person hat aber zu Jesus gesagt, ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben, in Johannes 13. Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, in Lukas 22. Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals, Matthäus 26. Es wurde schon gesagt, es soll um Petrus gehen. Und wir haben in den letzten Wochen im Hauskreis auch viel und intensiv über Petrus geredet. Wir sind alle Jünger durchgegangen und als letztes haben wir über Petrus gesprochen und über Petrus auch am längsten. Und man kann in der Bibel sehen, dass Petrus sich entwickelt hat. Petrus hat sich verändert. Je länger er mit Jesus zusammengelebt hat, je länger er Jesus nachgefolgt ist, desto mehr hat er sich verändert. Zwischendurch ist er immer wieder in alte Muster zurückgefallen, aber eine Veränderung ist klar erkennbar. Vorher war es der Petrus, der sagt, ich schaffe das schon, ich bin schnell, ich habe Kraft. Petrus, wenn man Charaktereigenschaften von ihm beschreiben müsste, würde man sagen über ihn, er ist impulsiv, vorschnell, und baut auf seine eigene Kraft. Und nachher könnte man sagen, dass Petrus jemand ist, der sagt, Gott schafft es und ich folge ihm nach. Es ist interessant, wir haben uns am Freitag darüber unterhalten, wo Jesus auferstanden ist. Und da sind ja Johannes und Petrus zum Grab gelaufen. Und wer ist als erstes angekommen am Grab? Kinder, wer ist schneller, Johannes oder Petrus? Johannes ist schneller. Jetzt kann man da sagen, das liegt daran, dass Petrus wahrscheinlich ein bisschen älter war. Das heißt, er war nicht ganz so sportlich wie Johannes. Aber es ist interessant, wenn man zurückdenkt, was war die letzte Begegnung von Petrus mit Jesus? Also bevor die zum Grab gelaufen sind, wann hat Petrus Jesus das letzte Mal gesehen? Wie bitte? Bei der Verleugnung. Und stellt euch vor, ihr habt jemanden verleugnet, ihm noch in die Augen geschaut, diese Person ist gestorben und jetzt wisst ihr, sie lebt. Ich glaube, jeder von uns würde die letzten Meter abbremsen und vielleicht doch mal in sich gehen und fragen, wie die Begegnung gleich werden würde. Petrus hatte eine sehr persönliche und intensive Beziehung zu Gott, zu Jesus. Und er hat nachher gesagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Vorher hat er gesagt, ich habe dich lieb. Nachher sagt, Herr, du weißt alles. Und dieser Petrus, über den wir so viel in der Bibel lesen oder nachlesen können, der schreibt zwei sehr direkte und praktische Briefe. Den ersten Petrusbrief, den haben wir in unserem Hauskreis in den letzten Wochen, oder einige aus unserem Hauskreis haben den in den letzten Wochen schon mal gelesen. Und heute soll es aber um den zweiten Petrusbrief gehen. Oder mehr noch um das erste Kapitel in diesem Brief. Der zweite Petrusbrief ist so wie der erste Petrusbrief an Gläubige geschrieben und wahrscheinlich an dieselben Gläubigen, weil in 2. Petrus 3, Vers 1 dort steht: Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. In der neuen Genfer Übersetzung steht: Dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Das Ziel von Petrus mit diesem Brief ist, den Christen die Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die ihnen helfen sollen, wachsam zu bleiben. Das Gegenteil von Wachsein ist Schlafen. Und Petrus möchte, dass die Christen wach sind, dass sie wachsam sind. Jetzt ist die Frage, warum soll ich wach sein? Schreibt gerade der Petrus, der im Garten Gethsemane eingeschlafen ist. Aber warum soll ich wach sein? Und Petrus gibt auch direkt die Antwort: weil es Verführer gibt, die versuchen werden, die Kinder Gottes zu verführen. In dem Moment, wo du dich, wie Ronja in der letzten Woche, entscheidest, Gott nachzufolgen, wird es Menschen geben, die versuchen werden, dich davon abzubringen. Die Verführer, die werden auftreten, das kann man in dem Brief in Kapitel 2 nachlesen, die werden auftreten und die bringen Sekten im Umlauf, die sogar so weit gehen, dass sie den Herrn selbst verleugnen. Diese Verführer, die lästern den Weg der Wahrheit. Sie sind habsüchtig. Sie laufen dem Fleisch nach, sind frech und verwegen. Sie lästern Majestäten, sie betrügen und begehen Ehebruch und so weiter und so fort. Wenn man den Brief, den zweiten Petrusbrief durchliest, also die haben so einiges, was sie tun. Und was verfolgen die damit? Das Ziel von ihnen ist, dass sie unbefestigte Seelen an sich locken. In 2. Petrus 2, 14, die neue Genfer Übersetzung sagt, diese Verführer ködern Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind. Petrus möchte uns in diesem Brief vor diesen Menschen warnen, denn diese Menschen sind ein Meister darin, alles an sich zu reißen. Und was eigentlich traurig ist, dass Petrus diesen Brief nicht an die Welt schreibt, weil sonst könnte man sagen, ja, das sind ja die bösen Menschen aus der Welt, die versuchen, die Christen zu verführen. Nein, er schreibt diesen Brief an die Christen. Petrus warnt uns vor falschen Lehrern, die unter den Christen zu finden sein werden. Er sagt in 2. Petrus 2,1, unter euch. Er sagt die Verdorbenheit voraus, die die Christenheit in den letzten Tagen kennzeichnen wird. Und da wir jetzt wissen, dass diese Verführer raffiniert sind, sie sind gerissen, da ist es jetzt umso wichtiger, dass wir fest im Glauben stehen, dass wir im Glauben gefestigt sind. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist: Stehst du fest in deinem Glauben? Oder läufst du Gefahr, dich wegreißen zu lassen? Und Petrus, der schreibt das nicht einfach jetzt in diesem Brief rein und sagt, huh, da kommt was, passt auf, sondern Petrus gibt direkt sehr praktische Tipps, wie wir uns da zurüsten können. Er gibt klare und praktische Anweisungen, wie wir unseren Glauben festigen können, wie wir in Ehrfurcht vor Gott leben können, wie wir gottselig leben können. Und ich wollte meiner Predigt eine Überschrift geben, dann kam ich auf das Wort gottselig leben. Das ist nur die Frage, was ihr damit anfangen könnt, wenn ich sage gottselig leben. Aber es ist im Endeffekt ein Leben in Ehrfurcht vor Gott oder ein Feststehen im Glauben vor und mit Gott. Wenn wir jetzt die Verführer betrachten, dann schreibt Petrus auch in diesem Brief, welche Gerichte Gott schon über die gesandt hat, die sich gegen ihn aufgelehnt und versündigt haben. Das heißt, er sagt nicht, es wird diese Verführer geben, sondern er sagt auch direkt, was mit denen passieren wird und setzt dafür Beispiele in seinem Brief oder beschreibt Beispiele. Er schreibt zum Beispiel über die Engel, die gesündigt hatten in 1. Mose 6, die ihre Stellung verlassen haben und Menschen oder sich Frauen geholt haben auf dieser Erde. Und er sagt, dass sie in Fesseln gelegt wurden und in die finsteren Abgrund der Unterwelt geworfen wurden, wo sie bis zum endgültigen Gericht in Gewahrsam gehalten werden. Das heißt, diese wurden bestraft. Oder wenn wir gucken vor der Sintflut, wo die Welt gottlos war, diese Welt wurde von Gott durch die Flut vernichtet. Nur Noah und seine Familie überlebten, weil sie gerecht waren vor Gott. Oder die Städte Sodom und Gomorra, die er zum Untergang verurteilt hatte. Er hat sie in Schutt und Asche gelegt, weil sie gottlos und ausschweifend und moralisch verwerflich gelebt haben. In diesen Beispielen geht es um Rebellion, Ungehorsam, moralischen Niedergang. Und Petrus stellt ja das Ergebnis dieser drei Beispiele oder das Ende vergleicht er mit den Verführern oder das Ende der Verführer, um zu zeigen, dass Gott auch diese richten wird, dass diese Verführer auch ihr Gericht bekommen. Und die Christen oder die Kinder Gottes, die zurückkehren zu diesen heidnischen Zuständen, zu ihrer, ich sag mal, Vergangenheit in der Sklaverei, da benutzt der Apostel Petrus das Gleichnis oder das Bild eines Hundes, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt, um es wieder zu verzehren. Oder das Bild einer gewaschenen Sau, die wieder zu dem Mist zurückkehrt, um sich darin zu wälzen. Und er sagt, wir sind so, wenn wir zurückkehren zu dem, wovon wir eigentlich befreit wurden, dann sind wir wie so ein Hund, der sein Erbrochenes wieder aufisst. Jetzt wissen wir, dass es Verführer geben wird. Wir wissen, dass wir angefochten werden, dass wir angegriffen werden, dass es selbst innerhalb der Gemeinde Menschen geben wird, die uns verführen möchten. Wir wissen, wie das Ende derer sein wird, die sich von Jesus wieder abwenden. Und jetzt ist die Frage, wie können wir als Kinder Gottes in dieser Zeit bestehen? Oder was können wir tun? Und Petrus erklärt uns das, wie wir in dieser Zeit bestehen können. Wir lesen jetzt 2. Petrus 1, Vers 1 bis 21. Also 2. Petrus, Kapitel 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche dem gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Und in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zum Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es ist ein etwas großer Abschnitt und ich glaube, wenn man den genau besprechen würde, müsstet ihr gleich mal alle anrufen und Bescheid sagen, dass ihr morgen nicht zur Arbeit kommt. Deswegen ist das, was ich heute sage, ein Anfang. Ich habe lange dran gesessen, um die Predigt vorzubereiten und ich bin lange noch nicht fertig. Ich wünsche euch vorab, dass ihr euch einfach zu Hause vielleicht mit dem ganzen Brief weiter beschäftigt. Und um es besser verstehen zu können, möchte ich diesem Kapitel drei Überschriften geben oder das in drei Teile einteilen. Und der erste Teil oder das, womit wir beginnen möchten, ist: Jesus ist die Grundlage eines gottgefälligen Lebens. Verse 1 bis 4. In Vers 1 hat Petrus geschrieben, dass der Glaube kostbar ist. Da steht: an die, welchen den gleichen kostbaren Glauben haben oder empfangen haben wie wir. Das heißt, der Glaube ist kostbar. Kostbar ist etwas, ja, was etwas kosten kann. Etwas, wofür man etwas aufwenden kann. Etwas, wofür man etwas hergeben würde. Und Petrus beschreibt in seinen zwei Briefen einige Dinge als kostbar. Zum Beispiel wie hier der Glaube. Er sagt auch, dass die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, kostbar sind. Das Blut Jesu Christi ist kostbar. Jesus, der Eckstein selber, ist kostbar. Und in der Schlachter steht auch, dass der unvergängliche Schmuck eines sanften und stillen Geistes sind sehr kostbar vor Gott. Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die hier Petrus als kostbar, als wertvoll beschreibt. Und der Glaube, den du und ich erhalten haben, dieser Glaube ist kostbar, er ist wertvoll. Die Frage ist, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der Glaube, den du hast, wertvoll ist? Und den Glauben, den haben wir empfangen durch die Gerechtigkeit Gottes. Hier steht, wie wir empfangen haben an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Hier wird Jesus Christus auch als Gott dargestellt. Und am Kreuz haben wir durch Jesus Christus Gerechtigkeit bekommen. Das heißt, weil Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, kann ich heute sagen, wenn Gott auf mich schaut, sieht er einen gerechten Menschen. Und nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat und weil Jesus sein Blut für mich vergossen hat. Und in 1. Johannes 2, Vers 2 steht: und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Er hat uns alles geschenkt. was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Aber wodurch kriegen wir dieses Geschenk? Dann, wenn wir Jesus als unseren Retter und Erretter anerkennen. Dann, wenn wir ihn in unser Leben lassen und ihn sagen, dass er unser Retter ist, dann bekommen wir alles geschenkt, was erforderlich ist, um ein Leben zu leben in Gottes Furcht. Und um diese Grundlage zu bekommen für dein Leben, musst du erkennen, dass du Jesus brauchst, dass du abhängig von ihm bist. Du bist abhängig von Jesus. Ist dir das bewusst? Und ich habe mich gefragt, auch schon die Wochen davor, wenn ich jetzt in einem Gericht stehen würde oder angeklagt worden wäre, vor Gericht stehe und die Beschuldigung ist, du bist ein Kind Gottes. Wird man in meinem Leben Beweise finden, die diese Beschuldigung aufrecht stehen lassen? Würde ich verurteilt werden aufgrund meiner Taten? Und wir sind durch seine Herrlichkeit und Tugend, das wird auch mit Kraft oder Güte übersetzt, bekommen wir auch diese Verheißung, die er uns gibt. Und durch seine Herrlichkeit, durch seine Tugend werden wir Teil einer göttlichen Natur. Und das an sich ist eigentlich unglaublich, weil du und ich, wenn wir Gottes Kinder sind, sind wir Teil einer göttlichen Natur. Wir haben Teil an den Verheißungen. Wenn wir Teil sind von Gott oder Teil dieser göttlichen Natur, dann ist uns verheißen, dass wir Freiheit bekommen von der Herrschaft der Sünde in Römer 6. Wir haben Kraft, seinen Geboten zu folgen in Philipper 4. Wir haben den Sieg über den Teufel, Jakobus 4. Wir bekommen die Sünden vergeben, wenn wir sie bekennen und erkennen, 1. Johannes 1. Und in der Bibel gibt es ungefähr 30.000 Verheißungen, die dir gelten, wenn du Gottes Kind bist. Das heißt, Jesus stellt uns alles zur Verfügung, den Glauben, die Gerechtigkeit durch Jesus vor Gott. Er gibt uns einen Werkzeugkoffer für unser Leben und unser Wandel in Ehrfurcht vor Gott. Und er gibt uns die Verheißungen, durch die du Anteil an seiner göttlichen Natur erhältst. Und hier muss man sagen an dem Punkt, eigentlich müssen wir hier merken, dass Gott alles für uns getan hat. Und wir haben heute in der Betung einige Dinge gehört, die Gott für uns ist oder die Gott für uns tut. Und Fakt ist, du kannst nichts da hinzutun. Du bist nicht der Grund, warum du vor Gott bestehen kannst, sondern der Grund ist einzig und allein das Geschenk Jesu am Kreuz. Und dein Glaube, der Jesus nicht als Grundlage hat, der kann vor den Verführern nicht widerstehen. Also Jesus ist die Grundlage eines gottgefälligen Lebens. Der Glaube in der Tat ist der zweite Punkt, Vers 5 bis 11. Glaube in der Tat ist der Nachweis eines gottgefälligen Lebens. Und zu Beginn in Vers 5 steht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Dieser Vers fordert uns zur Aktivität auf. Wir müssen verstehen, dass wir jetzt teilhaben an der göttlichen Natur. Wir sind nicht mehr Knechte des Verderbens und auch nicht mehr Knechte der irdischen Begierden. Gott wird uns niemals gegen unseren Willen heiligen. Von unserer Seite ist dazu das Verlangen, die Entschiedenheit und Disziplin notwendig. Das heißt, wenn ich sage, Gott, ich möchte nicht, dass du mich weiter veränderst, Gott wird nicht Gewalt an dir ausüben. Vers 5 bis 7 steht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Echter Glaube weist genau diese Merkmale auf. Zum Beispiel Tugend. Wisst ihr, was Tugend ist? Bisschen schwierig. Tugend wird auch mit Charakterfestigkeit, Kraft, Mut oder moralische Vortrefflichkeit übersetzt. Im Duden steht sittlich wertvolle Eigenschaften eines Menschen. Es gibt zum Beispiel die Tugend der Gerechtigkeit, der Aufrichtigkeit, der Bescheidenheit. Und in 1. Petrus 2, Vers 9 steht: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, wir sollen die Tugenden von dem Herrn Jesus verkündigen. Und wir selbst, unser Glaube, soll auch diese Tugend hervorbringen. Ziel der Reinigung und Heiligung ist, Gott ähnlich zu werden. Wir sind auserwählt, um die Tugenden des Herrn zu verkündigen. Wir sollen es nicht nur verkündigen, sondern wir sollen es selber auch hervorbringen. Das zweite ist Erkenntnis. Unser charakterstarkes, charakterfestes, starkes, tugendhaftes Herz sollte durch Erkenntnis des Herrn geleitet werden. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich ein sehr aufrichtiges, ein sehr charakterfestes, ein sehr kraftvolles Herz habe, aber den Willen Gottes nicht kenne. Dann bin ich vielleicht ein guter Mensch, der aber an dem Ziel vorbeilebt. Unser Glaube sollte mit dem Wunsch infiziert sein, Jesus immer mehr zu kennen, Jesus immer mehr zu erkennen. Und das ist das, was Jörn gesagt hat, es bringt nichts, sich einfach nur auf andere zu begründen und zu sagen, ja, der hat das ja so gesagt, dann ist das so, sondern du selbst sollst Jesus immer mehr erkennen. Wie gut kennst du deinen Herrn, wenn du an ihn glaubst? Das nächste ist Selbstbeherrschung. Damit können wir schon ein bisschen mehr anfangen oder vielleicht auch gerade nicht. In der Luther steht Mäßigkeit. Man kann sagen, Kontrolle der Willenskraft durch den Geist Gottes. Jeder Mensch hat einen Willen, jeder Mensch hat etwas, was er gerne machen möchte, etwas, was uns treibt, etwas, was auf uns fokussiert ist. Und heute ist es nicht mehr angesagt, unsere Willenskraft durch den Geist Gottes lenken zu lassen. Stattdessen wird gesagt, du musst auf dein Herz hören, tue, was dir gefällt, du musst dich selbst verwirklichen, tue nur das, was wirklich gut für dich ist. Wie beherrschst du deine Willenskraft? Heutzutage ist es so, dass wir alles jetzt möchten. Lässt du dich treiben von deinem Willen, von deiner Lust? Was opferst du oder was bist du bereit zu opfern, damit sich dein Wille erfüllt? Wie viel Kraft wendest du auf, um deinen Willen durchzusetzen? Wie kostbar ist dir dein eigener Wille im Gegensatz zu dem, was Gott will? Aber wenn wir diese Erkenntnis haben, dieses charakterfeste und starke Herz, aber keine Selbstbeherrschung haben, dann werden wir aufgeblasen und stolz und üben eine gewisse Selbstherrlichkeit aus. Das nächste ist standhaftes Ausharren. Kann man auch mit Geduld umschreiben. Kennt ihr den Geduldsfaden? Wer von euch hat einen Geduldsfaden? Ich denke einige. Meiner ist leider sehr dünn und reißt daher sehr schnell, aber es ist nicht das, was unser Glaube hervorbringen sollte. Roberto hat es heute so gut erzählt, dass wenn es bei uns der Geduldsfaden gerissen ist und wir Dinge getan haben, die vielleicht nicht so gut sind, dass wir das erkennen, dass wir da geduldig werden, dass wir uns korrigieren lassen. Und ich habe mal darüber gepredigt, dass Glauben auch warten kann, so wie Josef, der auf Gottes Eingreifen gewartet hat. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir sollen geduldig sein. Wir sollen standhaftes Ausharren haben. Im Glauben ausharren bedeutet, auch in der täglichen Routine, bei unangenehmen Aufgaben, bei entmutigenden Umständen, bei bitterem Leid oder bei zerstörten Plänen an Gott festzuhalten, auszuharren, Geduld. Nur gut zu starten, mit Kraft und Energie und mit Power, das bringt dir nichts. Ausharren fordert Geduld. Wie sieht es mit deiner Geduld aus, wenn Gott sich nicht an deinen Zeitplan hält? Das nächste ist die Gottesfurcht oder man kann auch sagen Frömmigkeit. Im Duden steht geschrieben, dass Gottesfurcht oder Frömmigkeit ist Gottergebenheit. Und ich habe mich gefragt, wenn ich gegen die Versuchungen oder gegen die Irrlehren bestehen möchte, wenn ich im Glauben feststehen möchte, dann muss ich Gottesfurcht haben. Dann muss ich Gott ergeben leben. Wie Gott ergeben ist dein Leben? Wie Gott ergeben ist deine Zeit, dein Haus, dein Auto? Wie Gott ergeben ist dein Bankkonto, dein Smartphone, dein Fernseher? Wie Gott ergeben ist, ich könnte hier weitermachen, aber du kannst das anfügen, was vielleicht bei dir zutrifft. Ist an deinem Leben zu sehen, dass du einen Anteil an der göttlichen Natur geschenkt bekommen hast? Vielleicht bist du jemand, der sich auf die Geduld spezialisiert hat und sagt, ich bin gut im standhaften Ausharren, ich bin sehr geduldig und sehe dann über meine eigenen Fehler und über die Fehler der anderen einfach nur hinweg und übe mich in Geduld. Dann läufst du aber Gefahr, das Böse in dir mit der Geduld gegenüber der Schwachheit zu entschuldigen. Wir müssen gottesfürchtig und fromm leben, auch wenn es altmodisch klingt. Ist Gott dein Herr oder ist er jemand, der es nicht einmal mehr schafft, deinen Freitagabend im Hauskreis oder deinen Sonntagvormittag im Gottesdienst zu füllen, weil du keine Zeit mehr für ihn hast? Wie gottesfürchtig, wie fromm, wie Gott ergeben ist dein Glaube. Das nächste ist die Bruderliebe oder die Brüderlichkeit. Die moderneren Übersetzungen schreiben Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und bei Liebe zu den Glaubensgeschwistern, dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt wird es wieder gut, das haben wir ja, das bezeugen ja viele. Aber es geht nicht darum, den in der Ortsgemeinde zu lieben, mit dem du sowieso befreundet bist. Es geht auch nicht darum, sich mit jemandem aus der Gemeinde so gut zu verstehen, dass man beständig zusammen in den Urlaub fahren kann. Das ist hier nicht mit Bruderliebe oder Brüderlichkeit gemeint. In Matthäus 5, Vers 46 steht, echte Bruderliebe geht darüber hinaus. Matthäus 5, 46. Ich weiß gar nicht, ob ich es da aufgeschrieben habe. Okay. Matthäus 5, 46. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Echte Bruderliebe ist nicht, den anderen zu lieben, nur weil er mich liebt. Den anderen zu verstehen, weil er mich versteht. Sich mit dem anderen zu treffen, weil er mich mag. Kann ich meine Glaubensschwester lieben, gerade jetzt, wo sie mich auf etwas hingewiesen hat? Stehe ich für die verfolgten Glaubensgeschwister im Gebet vor Gott ein? Liebe ich diese Geschwister wirklich? Denke ich an sie? Nutze ich meinen Überfluss, um meinen armen Glaubensgeschwister zu unterstützen? Vielleicht die Glaubensgeschwister, die kein Dach über dem Kopf haben, denen etwas fehlt, um sich zu versammeln. Wie sieht es da aus? Und in Johannes 13, Vers 35 lesen wir, Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dass sich Freunde untereinander lieben, dass sich Menschen lieben, die sich gut verstehen, das ist in der Welt genauso. Aber diese brüderliche Liebe soll ein Erkennungszeichen sein seiner Kinder. Diese Liebe ist das Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Und als letztes steht hier in 2. Petrus 1 die Liebe. Und es ist interessant, dass egal, was für eine Übersetzung man aufschlägt, also vorher die Bezeichnung Gottesfurcht wird manchmal mit Frömmigkeit umschrieben, Bruderliebe mit Brüderlichkeit und die anderen Sachen werden auch anders beschrieben, aber in allen Übersetzungen steht als letztes die Liebe. Es steht überall das gleiche Wort da. Und diese Liebe ist die göttliche Liebe. Das ist keine Sache des Gefühls, sondern vielmehr eine Sache des Willens. Und die Liebe, die wir heute sehr gerne erwähnen, da stecken oftmals wir selbst dahinter. Das ist eine Liebe, hinter der wir uns verstecken, die uns etwas nutzen soll. Ich erwarte von dem anderen diese Liebe, damit der andere mich und meine Schwächen akzeptiert. Liebe geht heute schnell über die Lippen, aber der Nachweis dieser Liebe, indem ich meine Zeit, meine Fähigkeiten, meine Schätze und mein Leben opfere, wird oft nicht erbracht. Und die Verse, die danach folgen, Vers 8 bis 11, das ist eine Aufzählung, die direkt erklärt, wofür diese Punkte, die wir gerade durchgesprochen haben, wichtig ist. 2. Petrus 1, 8 bis 11. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Manchmal höre ich Menschen, die sagen, die Predigt muss praktisch sein, also es muss direkt anwendbar sein. Und ich finde, Petrus ist eine sehr praktische Person. Ich mag die direkte Art von Petrus sehr. Und Petrus muss man nicht dazu auffordern, direkt und praktisch zu predigen. Denn er gibt uns hier Sachen ganz klar und deutlich, die in unserem Leben zu sehen sein müssen, und sagt ganz klar und deutlich, was die Konsequenz ist von dem, wenn es nicht so ist. Also der zweite Punkt, Glauben in der Tat ist der Nachweis eines gottgefälligen Lebens. Und der dritte Punkt, Vers 12 bis 21, ist, erinnere dich auch an die Beweise. Und ich finde das sehr gut, wie Petrus das hier schreibt. Petrus schreibt hier nicht nur an die, die im Glauben schon wanken, sondern er sagt auch, er schreibt an die, die im Glauben feststehen. In Vers 12. Obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Das heißt, die Menschen, denen Petrus schreibt, das bedeutet nicht, dass die jetzt wanken im Glauben. Das heißt für uns, wenn ich jetzt dieses lese für mich und sage, ich stehe fest im Glauben, dann gilt dir das genauso, wie als wenn du sagst, ich wanke gerade im Glauben. Es ist wichtig, dass wir uns einander daran erinnern, auch wenn es gut läuft. Weil Petrus sagt, ich möchte euch daran erinnern, solange ich noch auf dieser Erde lebe, und Petrus wusste da, dass er nicht mehr lange hat, er ist auch kurz danach gestorben, nachdem er den Brief geschrieben hat, aber Petrus wollte das aufschreiben. Er wollte, dass wir auch heute noch etwas davon haben, fast 2000 Jahre später, dass wir auch heute noch lesen, dass wir uns heute noch daran erinnern, was wir tun müssen, um den Angriffen des Teufels zu widerstehen. Und nicht nur das, er unterstreicht es auch damit, dass er sagt, das ist keine ausgedachte Geschichte. Jesus ist keine Fantasiefigur. Und Petrus führt ja auch Beweise ins Feld. Er sagt zum Beispiel, dass die drei Apostel, Petrus, Jakobus und Johannes, Augenzeugen der Herrlichkeit Gottes waren. Sie haben die Verherrlichung des Herrn Jesus auf dem Berg mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, sie haben es mit ihren Augen gesehen. Sie haben die Stimme Gottes mit den eigenen Ohren gehört. Und zwar nicht irgendetwas, also Gott hat da nicht irgendetwas erzählt, sondern Gott hat dort einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese drei Jünger haben diesen Satz gehört. Das heißt, sie haben gesehen, sie haben gehört. Und das Dritte ist, sie waren körperlich bei dem Ereignis dabei. Es war keine Fiktion, es war kein Film, es war nicht irgendein Traum, sondern es war Realität. Und das sind die Beweise, die Petrus aufführt. Also wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir waren da und wir waren drei Personen. Und dann sagt er noch, die Propheten unterstützen dies mit ihren Schriften. Nachdem er das gesagt hat, fügt er noch an zum Ende dieses Kapitels, dass keine Weissagung oder Prophetie in der Schrift aus eigenmächtiger Überlegung oder Deutung von Menschen entspringt. Alle diese Propheten, die Jesus angekündigt haben, die haben im Auftrag Gottes geredet. Das heißt, wir haben nicht nur die drei Beweise der Apostel, sondern wir haben auch sogar noch die Propheten. Das heißt, es gibt unendlich viele Beweise für das, was Petrus hier gesagt hat. Und Petrus möchte, dass wir uns erinnern, egal ob du fest in deinem Glauben stehst, egal ob du wankst, es ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass du weißt, was entscheidend ist. Und wenn ich dieses Kapitel zusammenfasse, dann kann ich eigentlich nur die drei Überschriften vorlesen. Zusammengefasst sind diese drei Dinge nötig, um im Glauben festzustehen. Erstens, Jesus ist die Grundlage eines gottgefälligen Lebens. Ab dem Moment, wo du glaubst, dass du irgendetwas aus deiner Kraft hinzutun kannst, bist du auf dem Holzweg. Jesus allein ist die Grundlage. Und er hat dir alles gegeben für das Zweite. Glauben in der Tat ist der Nachweis eines gottgefälligen Lebens. In Jakobus 2, Vers 17 steht, Jakobus 2, Vers 17, so ist es auch mit dem Glaubenden. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ein Glaube, der keine Werke produziert, ist tot. Ein Glaube, der keine Werke hervorbringt, der läuft auch viel schneller Gefahr, oder zu Beginn läuft er viel schneller Gefahr, verführt zu werden. Da steht ja auch in Jakobus, wer keine Werke hat, keine Glaubenswerke hat, so ist er an und für sich tot. Es geht nicht um das Werk der Errettung. Das haben wir gerade gesagt. Gott hat alles gemacht, damit ich vor ihm stehen kann. Es geht nur darum, dass ich in meinem Glauben Frucht bringe. Und das Dritte, erinnere dich auch an die Beweise. Wir sind Geschöpfe, wir sind Menschen, die erinnert werden müssen, damit wir am Ball bleiben. Und in 1. Korinther 10, Vers 12 steht, 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Echter Glaube ist nicht nur etwas für Rentner oder für Hinterwäldler, sondern echter Glaube fordert dich heraus. Echter Glaube ist aktiv und echter Glaube ist praktisch anwendbar. Glaube ist nicht nur ein Stand oder eine Meinung, die du hast, sondern echter Glaube ist eine Aktivität. Die Frage ist, wie fest ist dein Glaube? Bist du im Glauben, der aktiv ist? Bist du dir bewusst, dass Jesus die Grundlage ist, dass dein Glaube aktiv sein muss und dass du dich erinnern musst, um vor den Angriffen der Verführer und Irrlehrer zu bestehen? Ist dein Glaube eine Tat oder besteht dein Glaube vielleicht nur in der Theorie?